Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer heutigen Folge treffen wir Stefanie Tiepelmann-Halm. Stefanie ist Geschäftsführerin des Schrankenlos-Vereins und erzählt uns, wie es ist, Mitarbeitende zu führen in einem Verein, in dem man oft abhängig ist von Fördermitteln, Geldgebern und einer guten Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Wie es ist, wenn Mitarbeitende, die eigentlich für die soziale Arbeit eingestellt werden, plötzlich Projekte beantragen müssen, verschriftlichen müssen und was sie dabei von ihren Mitarbeitenden erwartet. Herausgekommen ist dabei ein sehr ehrliches Gespräch über Führungskompetenzen, Grenzen in der Mitarbeiterführung, in der Verantwortungsübernahme und die Frage, ob es eigentlich Vorbilder, Führungskräfte gibt, die auch mal zugeben, wenn es nicht läuft. Das Interview haben wir letztes Jahr im Sommer aufgenommen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir die besten Sachen nämlich schon erzählen und dass die für uns nachher total interessant werden. Deswegen lass uns einfach starten.
Oder? Aber wir müssen, glaube ich, einmal sagen, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
In unserem Podcast. Stefanie. Ist unsere erste Interviewpartnerin.
Vielen Dank. Ehrt mich sehr.
Ja.
Und ihr natürlich auch herzlich willkommen bei uns im Schrankenlos.
Danke, danke.
Genau, wir sind hier bei euch im Weltladen. Willst du mal ganz kurz erzählen, erstmal, wo sind wir hier überhaupt? Wer seid ihr hier überhaupt? Und wer bist du?
Ich bin Stefanie Tiepelmann-Halm. Bin die Geschäftsführerin seit 2014, bin aber schon im Verein seit Anbeginn. Und Anbeginn heißt, seit 1996 hat sich der Verein gegründet. Was mir aber auch tatsächlich dann erst ein bisschen später bewusst war, dass ich irgendwie auch ein Teil da schon war, dieses ganzen Konstruktes Schrankenlos. Weil der Weltladen hat sich tatsächlich hier erst in den 2000er Jahren etabliert. Wir hatten vorher ein anderes räumlichen Raum, der ein bisschen kleiner, also viel kleiner war und wo sozusagen auch der Weltladen an sich nur ein kleiner Teil war. Mittlerweile ist es ein großes Fachgeschäft für fairen Handel. Wir haben einen Kaffee dazu etabliert, wo Mittagsangebot jeden Tag gekocht wird. Immer nur ein Gericht, aber eins, was halt eben fair, bio und regional mit regionalen Produkten gekocht wird. Und genau, der Verein als solches, wie gesagt, sich auch eigentlich aus einer Bewegung in den 90er Jahren entwickelt hatte. Es war eine Gruppe von Menschen, die sich gegen Rassismus zusammengeschlossen haben, weil auch eben in den 90er Jahren hier gerade in Ostdeutschland viel passiert ist. Und auch sozusagen viele aus der, also beziehungsweise der Haupt, dann Vereinsvorsitzende, der Peter Kube, aus dieser ganzen DDR-Bewegung, Menschenrechtsbewegung kam und da auch in der Friedlichen Revolution sehr mitgewirkt hat. Das waren sozusagen die Ursprünge. Und dann gab es in den 90er Jahren immer ein Fest, einmal im Jahr, das Schrankenlos-Fest, wo es halt eben ein Pendant gegenüber Stadtfesten einfach gesetzt wird, wo man halt schon damals Vielfalt und Diversität irgendwie gezeigt hat in der Stadt. Das ist eben, und so hat sich das peu à peu dann aufgebaut. 2014 bin ich mit eingestiegen, 2008 war ich im Vorstand, 2014 dann in der Geschäftsleitung. Das war auch so ein bisschen neu, weil dann die Welle für den Verein. Wir haben mit einem Schlag 30 neue Mitglieder bekommen. Wir haben 150 Ehrenamtliche, die koordiniert werden wollten. Wir hatten ganz viele Studierende, die irgendwie Lust hatten, sich zu engagieren, sich einzubringen. Und 2015 dann im Sommer kamen dann auch bei uns die ersten Menschen verstärkt an. Also sonst war es in der Regel 20 Personen, die im Monat kamen in den Jahren vorher. Und dann auf einmal 500 in einem Monat. Und wir sind eine kleine Kommune, es ist ein kleiner Landkreis und wir waren bis dahin die einzigen, die halt in der Flüchtlingssozialarbeit unterwegs waren. Und dann war dann halt der Bedarf einfach groß. Und dann hat sich das sozusagen ganz schnell in die Richtung entwickelt, dass wir mehr Personal eingestellt haben, mehr Sozialarbeiter eingestellt haben. Auf einmal das Team von damals 3 Angestellten auf 15 gewachsen ist und das natürlich eine unheimliche Herausforderung war, aber eben auch ganz viel Tolles entstanden. Das Bildung ist entstanden. Also ihr seid hier gerade auch, so sind wir im Seminarraum, wo auch ganz viel Bildung stattfindet, wo Workshops stattfinden mit Schulen, mit Kitas, mit Pädagogen zu verschiedensten Themen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich in den letzten Jahren verstärkt aufgebaut habe. Also es gab es auch schon immer in latenten Ansätzen, aber so, dass wir jetzt wirklich mit einem richtigen Portfolio rausgehen können, das ist relativ neu seit 3 Jahren.
Und jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, was du ja machst. Aber wenn nochmal andere dich so fragen würden, was machst du eigentlich beruflich? Was erzählst du dann?
Ich erzähle immer, dass ich die Schafhirtin meiner Herde bin. Nein, so erzähle ich es natürlich nicht, aber so ist mein Gedankenkonstrukt. Also ich bin Geschäftsführerin, in dem Posten eingesetzt worden. Ich tue mich seit Anfang an irgendwie ein bisschen schwer mit dieser Bezeichnung. Sicherlich braucht sie einen rechtlichen Status, aber es fühlt sich immer so steif an, wenn man Geschäftsführung hört, ja irgendwie so andere Konstrukte im Kopf hat und wo ich mich nicht so richtig verstehe drinne. Ich bin von Natur aus Sozialpädagogin und da hängt mein Herz natürlich auch sehr in dem Miteinander und in dem Begegnen. Und meine Aufgabe ist natürlich die geschäftsführenden Tätigkeiten des Vorstandes. Die habe ich übertragen bekommen, halt zu schauen, wird das Personal finanziert, sind die Projekte da, haben wir alle was zu tun, auch die Sorgen und die Bedenken vielleicht der Mitarbeiter auch mit aufzunehmen, aber auch halt, dass der Laden läuft. Also dafür bin ich zuständig, also als Geschäftsleitung, Geschäftsführerin des Schrankenlos-Vereins, der nun eben mittlerweile ganz viele Beinchen hat und die alle irgendwie mitgedacht werden sollen.
Und was würdest du sagen, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
Das Erste ist, dass ich meine Kaffeemaschine tatsächlich anschalte und erstmal noch den zweiten Kaffee trinke, um irgendwie gedanklich in Fahrt zu kommen. Ansonsten ist es erstmal so das Klassische, was man irgendwie im Büroalltag irgendwie macht. Rechner an, E-Mails checken, zu gucken, was steht auf der Tagesordnung. Mir versucht jetzt irgendwie langsam so ein bisschen Struktur irgendwie zu arbeiten, weil ich eigentlich auch nur 14 Stunden in der Geschäftsführung bin und eigentlich 26 Stunden in einem Projekt bin, was ich viel mit Vernetzen eigentlich beschäftigen soll im Nordthüringen. Da sind wir dann so bei den Gedanken, wie kann man für einen Verein eigentlich Geschäftsführung finanzieren. Was mir aber ganz toll Spaß macht, weil es eben auch so in diese geschäftsführenden Tätigkeiten einfach reingeht. Also es geht viel um Lobbyarbeit und geht viel halt eben um Vernetzen, um sich mit Kooperationspartnern irgendwie verabreden. Und das ist halt dann so, was in meinem Tagesplan dann sozusagen steht. Also wie gerade eben, dass ich halt eben auch mit Kooperationspartnern mich verabrede, ein bisschen so das Ohr dran halte, was gibt's gerade für Entwicklungen, die jetzt auch so ein bisschen uns vielleicht artfremd sind. Das ist sozusagen das, was ich gerade sehr viel tue. Gerade jetzt in Corona-Zeiten natürlich sich auch nochmal abzuloten. Wie machen es andere? Wie gehen sie mit den Verantwortungen halt um? Was müssen wir sozusagen alles einhalten? Und das ist gerade so das Tagesgeschäft, was momentan sehr ansteht.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast 14 Stunden in der Stelle als Geschäftsführerin und 26 im Projekt. Ist das ausreichend für die eine und die andere?
Nein. Nein, natürlich nicht. Also es ist halt auch wirklich das, was dann mich selber persönlich aber mal wieder zum Zweifeln bringt und zu überlegen, ist das so richtig, was ich mir da so überlegt habe oder was fällt einfach weg, was ist zu kurz? Also wenn ich meine Kollegin hier fragen würde, die auch in der Abrechnung sitzt, die sagt, dann bist du ja sowieso nie da. Wo ich dann denke, ja, manchmal ist das einfach auch so, dass ich dann halt eben nicht da bin, weil eben dann auch eben die Kooperationen eben über Nordhausen hinauslaufen, eben mit anderen, also zum Beispiel mit unserem Landesnetzwerk, wo ich mit im Vorstand sitze, was mir aber auch wichtig ist, weil ich denke, da kriegen wir auch nochmal ein bisschen so von der Landespolitik auch ein bisschen mehr mit und auch Einfluss und man ist bekannter und wir hatten letzte Woche hohen Besuch, Herr Ramelow war bei uns, unser Ministerpräsident, und wo ich sage, das ist ja auch, kommt ja nicht irgendwo her, also ich meine, klar, er selber hat das jetzt nicht ausgewählt, aber eben trotzdem sind wir ja irgendwo, da haben wir schon ein Standing und das muss ja auch erstmal erarbeitet werden, also wenn ich dann aber auch Bürgerinnen auf der Straße frage und sage, habt ihr schon mal was von Schrankenlos gehört, dann sagt die eine oder andere wahrscheinlich auch, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da ist noch viel zu tun und oder Umkehrschluss auch die Frage, wollen wir das auch? Also es sind so viele Fragen, die sich dann auch so mit so ganzen Konstrukten beschäftigen, wo sich eigentlich auch Vorstand mit beschäftigt, wo wir dann sehr viel auch überlegen, was wollen wir denn als Verein jetzt auch? Wir haben 30-jähriges Jubiläum nächstes Jahr. Sind wir noch das, was wir damals waren, oder sind wir jetzt eben auch was ganz anderes geworden? Und ja, wir sind eben auch ein Arbeitgeber geworden und haben eine Verantwortung. Und deswegen geht das manchmal das eine mit dem anderen so ein bisschen Hand in Hand. Und ich brauche das gerade so diese Projektebene auch mal, um wirklich wieder auch an der Basis zu sein und eben nicht nur am Rechner und am Denken und sondern auch am Machen sozusagen.
Was hat dich denn damals bewegt, diese Rolle der Geschäftsführung hier in diesem Unternehmen mit einzunehmen?
Zum einen war es so, dass wir, also durch 2008 auch so in so einer kleinen Schnapsidee mehr oder weniger hier in den Vorstand reingekommen bin, ganz naiv, und bei einer Mitgliederversammlung ist ein neuer Vorstand gewählt wird und ich dachte auch, naja, kannst dich ja mal aufstellen, dich wählt sowieso keiner, dich kennt keiner, schwupps saß ich im Vorstand, das hatte ich dann doch ein bisschen unterschätzt irgendwie, war dann aber eigentlich nicht so richtig also die Arbeit war, also wurde ich damals gemacht und ich konnte mich eigentlich so ein bisschen, war mehr pro forma auf dem Papier. Und dann hat sich das aber so ein bisschen verschoben, weil 2011, 12 dann halt Personalwechsel auch hier vor Ort stattfand. Unser Vorstandsvorsitzender, der viel Verantwortung hatte bis zu dem Zeitpunkt, von heute, führt für mich von heute auf morgen gesagt hat, so, ich gehe dann mal aus Nordhausen weg und gehe nach Magdeburg. Wo wir sagen, was, war okay, krass und was, also das war damals halt das Herzstück sozusagen des Vereins. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, okay, ich war damals in der Autismusberatung tätig, wo ich auch nicht ganz 100% zufrieden war und habe auch gerade ein Kind bekommen gehabt 2010 und das zweite war dann 2012 dann unterwegs und ich dachte, okay, jetzt lässt du dich relativ schnell, musst du gucken, wie dann dieser Verein und diese Verantwortung irgendwie weiterläuft. Und da habe ich schon gemerkt, auch eigentlich habe ich da Lust drauf, Verantwortung in Leitung zu übernehmen. Das war schon immer so mein inneres Denken. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das halt irgendwie. Und dann war damals die Frage, wie kriegen wir es finanziert? Weil ich natürlich auch gesagt habe, ich habe eine Familie, die ich auch irgendwie finanzieren muss, brauche ein Einkommen. Und genau, dann war das noch ein bisschen sehr wackelig und Gespräche mit dem Landkreis sich dann aber schnell gezeigt haben, dass das okay möglich war. Und ja, dann bin ich dann halt so in die Verantwortung reingerutscht damals.
Manchmal ist es ja so, dass das so ein, also du beschreibst es ja jetzt auch gerade so als Prozess, ne, mit viele Gespräche und viele Dinge sind irgendwie so drumherum passiert. Aber gab es so einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, das ist es jetzt und ich mache das?
Das war schon auch die Unzufriedenheit meines vorhergehenden Arbeitgebers. Und natürlich stand auch mal ein Moment, wo es eigentlich gar nicht finanzierbar war, weil wir auch mit Kirche viel gesprochen haben, die uns einen Anschub finanziert haben. Und es war auch erstmal, eigentlich sahen die Zeichen gar nicht so gut aus. Und ich dann, weiß ich noch, wir waren in Halberstadt, hatte ich gerade die systemische Beratung angefangen und kriegte ich einen Anruf und ich dachte, okay, jetzt bricht das ganze Konstrukt irgendwie zusammen und alles funktioniert nicht und jetzt muss ich wieder ganz komplett neu anfangen oder muss halt auch wieder zu meinem alten Arbeitgeber zurück und ich dachte, oh nee, Hilfe. So, und dann hat dann aber doch irgendwie sich die Tür aufgemacht und ich sage, nee, jetzt cool, jetzt können wir doch die Verantwortung, also nehme ich das die Herausforderung an und auch vielleicht nicht mit dem Gehalt, wie es brauche, sondern eben auch erstmal tiefer geguckt und die Verantwortung relativ schnell dann übernommen, auch zu gucken, wie kriegen wir noch Gelder ran, damit das auch irgendwie finanziert werden kann. Und schon auch immer so eine Vision irgendwie dabei war, zu sagen, irgendwie gefühltmäßig ist es halt so dieses Gerechtigkeits-Ding, was mich irgendwie auch so ein bisschen anträgert, wo ich sage, also auch die Empathie anderen Menschen gegenüber, die aus anderen Ländern einfach da sind und auch mit ganz anderen Problemen und Sorgen zu kämpfen haben, wie wir hier, also ich glaube, wir sind hier sehr privilegiert in unseren jeweiligen ja, Sozialräumen, aber es gibt halt eben Menschen, die ganz andere Sorgen haben, also auch Deutsche natürlich, also habe lange in der Heimerziehung gearbeitet und da hat man natürlich auch schon einiges gesehen und mitgekriegt und ich sage, nee, es ist ein Stückchen, was wir hier in Nordhausen verändern können und wo ich auch Beitrag leisten kann, dass wir ein bisschen in Nordhausen auch Menschen umdenken lassen kann, Perspektivwechsel erreichen kann.
Da kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage, die sich uns nämlich wir gerne stellen möchten. Nämlich, was motiviert dich, morgens aufzustehen, also zur Arbeit zu gehen? Mhm. Was sind deine Beweggründe?
Also ich merke schon seit den Jahren, wo ich das hier mache, dass sich diese Frage sich mir frühst gar nicht stellt. Also vielleicht manchmal gibt es, also gerade jetzt in den herausfordernden Zeiten, manchmal vielleicht dann doch, wo ich sage, oh, ich fühle mich gerade so müde. Aber es war immer, wo ich auf meine vorhergehenden Arbeitsstellen, ist immer irgendwann ein Punkt gab, wo ich dachte, genau, oh nee, du willst jetzt nicht aufstehen, du hast keinen Bock. Und das kenne ich halt hier nicht. Mhm. Weil es immer irgendwo jeden Tag was auf dem Programm steht, wo ich sage, freue ich mich drauf. Und es ist irgendwo so eine Selbstverwirklichung. Also ich glaube, das ist es halt, dass ich das Gefühl habe, es ist ein großer Teil, den ich hier einbringen kann, das ist irgendwie meins und es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ich glaube, das war immer so das, wo ich sage oder gesagt habe, ich möchte gerne etwas machen, wo ich mich berufen fühle. Also dass der Beruf nicht Beruf ist, um dahin zu gehen und dann wieder die Tür zuzuschließen und nur auf die Uhr zu gucken und zu sagen, oh, ich muss jetzt nach Hause, ich will hier unbedingt wieder weg. Sondern es war halt nie so, dass ich auf die Uhr geguckt habe und oder gucke. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das, was es halt so ausmacht, was mich so antreibt.
Ich habe eben, hast du noch gesagt, dass damals deine Stelle finanziert werden oder dass es gar nicht so sicher war, ob das so ist. Wie sicher ist deine Stelle, sind eure Stellen? Ist das ein tägliches Thema für euch?
Immer mal zur Mitte des Jahres.
Macht gar nichts.
Ja, weil gerade einige Personalstellen eben auf Projektstellen basieren, die dann möglicherweise eben am Auslaufen sind. Wir haben ein Projekt, was halt nur eine jährliche Förderung hat, wo natürlich 40% der Sozialpädagogen dranhängen, wo es natürlich dann immer die Frage ist, geht das weiter? Weil das können wir nicht beeinflussen, weil das halt Landesmittel sind, die dann halt auf Landesebene entschieden werden müssen. Wo wir sicherlich über die Jahre hinaus jetzt auch eine gewisse Routine damit entwickelt haben, aber gefühlt ich natürlich manchmal diese dunkle Wolke aufsteigen sehe und immer mein Ansatz war auch irgendwo eine gewisse Transparenz gegenüber den Mitarbeitern zu haben und natürlich diese Wolke auch immer mal dann aufsteigt in Teamberatungen, wo ich immer denke, wir sind alle dran selber, also so funktioniert halt Verein, dass wir alle selber dran interessiert sein müssen, diesen unseren Arbeitsplatz zu behalten und eben auch einen gewissen Anteil reinbringen müssen. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch schon gegenüber anderen Arbeitgebern. Und gerade, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir 2015 viele neue Mitarbeitende gewonnen haben, die auch natürlich aus anderen Konstrukten kamen, aus geordneteren Konstrukten vielleicht, wo dann auch in Bewerbungsgesprächen die erste Frage nach Überstunden waren und wo wir uns alle angucken und denken, wie komisch, befremdlich, wie man im Vorstellungsgespräch nach Überstunden gleich fragen kann. Wo ich dann aber auch gesagt habe, nein, das gehört auch mit für uns dazu, es ist eine berechtigte Frage eines zukünftigen Arbeitnehmers, keine Frage. So, ne? Aber das sind so Sachen, die sich dann auch erst entwickelt haben. Ja. Mhm. Und die natürlich immer mitschwingen. Also es ist halt so meine Mithauptverantwortung, dafür zu sorgen, dass eben das Team, was da ist, eben auch finanziert wird. Und das ist manchmal nicht immer allen bewusst. Und wo man dann halt immer mal auch wieder sagen muss, denkt dran, ihr wollt einen Arbeitsplatz behalten. Also dann müssen wir alle dafür irgendwie gucken, dass das halt auch gelingt.
So haben quasi alle eine Mitverantwortung dafür, ihren Arbeitsplatz quasi zu erhalten.
Ja.
Nochmal mehr als in anderen Unternehmen.
Ja.
Wer sind so typische Geldgeber für euch?
Also wir haben mittlerweile Stiftungen und auch Bundesmittel, vom BMZ zum Beispiel ist meine Stelle finanziert. Wir haben Landesmittel, also typische Projektausschreibgelder, Spenden, Mitgliederbeiträge, die natürlich jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen. Wir haben mit dem Landkreis, sind wir im übergeordneten Wirkungskreis für die Sozialberatung eben zuständig. Da gibt es Verträge, da kriegen wir Kopfpauschalen für die beratenden Personen. Wir haben, was haben wir noch? Fördermittel von der Stadt haben wir momentan, also kommunale Gelder, die wir sozusagen bekommen, wo man aber auch immer wieder im gewissen Abstand sich dafür bewerben muss, dass das Geld kommt. Wir sind auch in der sozialpädagogischen Familienhilfe, wo halt auch Sätze ausgehandelt werden und die dann gezahlt werden.
Wie gewinnt ihr andere dafür, euch Geld zu geben? Also was musst du dafür tun? Was müssen andere dafür tun? Also was macht ihr, damit das Geld kommt?
Genau. Also bei manchen Sachen muss man halt eben sehr auf der Hut sein und die Ausschreibungen sozusagen mitverfolgen, die dann halt kommen. Also gerade von Landesmitteln gibt es halt immer mal so Ausschreibungsrunden, die man immer gut mitkriegen muss. Und das war am Anfang natürlich auch eine große Herausforderung, genau in diese Töpfe reinzukommen und das mitzubekommen, wann sind diese Ausschreibungen, wann werden Projekte ausgeschrieben, wie kann man sich bewerben, was muss man machen, was muss man leisten. Also das ist dann halt viel Fleißarbeit auch. Mit kommunalen oder beziehungsweise kirchlichen Trägern muss man halt gut eben in Kontakt stehen, auch sich gut präsentieren können. Das ist immer so die Balance, die ich immer merke, die mir manchmal auch schwer fällt, weil gerade auch so mit kommunalen Vertretern und Entscheidungsträgern da natürlich eine ganz andere Strukturen sind und ganz andere Denkmuster auch sind, ganz andere Interessen natürlich auch sind. Und da macht's das immer mal sehr herausfordernd, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, unterschwellig liegt's auch an Geschlechtern, Geschlechterrollen, die dann eine Rolle spielen. Inwiefern man kritische Sachen auch mal ansprechen kann oder Dinge auch mal ansprechen kann, die vielleicht suboptimal laufen. Und das ist immer sehr herausfordernd. Und das kriegt man manchmal so latent irgendwie auch mit, dass so Männerseilschaften irgendwie Einfluss haben. Und wenn man als Frau, als junge dynamische Frau dann irgendwie dann kommt und Sachen anspricht, dann manchmal auch so ein bisschen abgewatscht wird und weggeschoben wird und ganz viel auf Persönlichkeit und weniger auf Sachebene diskutiert wird. Das musste ich jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel lernen und wo ich manchmal mich selber hinterfrage, hey, habe ich das jetzt irgendwie falsch gedeutet? Ist da meine Antenne gerade irgendwie falsch aufgestellt? Aber auch in Ablotung mit anderen Geschäftsführerinnen kriege ich dann auch die Bestätigung, dass es tatsächlich so ist. Und da sind wir gerade auch dabei zu schauen, wer ist hier in der Stadt auch sozusagen Entscheidungsträgerin eines Vereins oder eines anderen Konstruktes und lasst uns doch da mal mehr zusammen uns tun und sozusagen auch mal ein bisschen uns Rückendeckung gegenseitig geben.
Wenn ich das so höre, was du erzählst, dann klingt das, es sind viele Projekte, es sind viele Mitarbeiter, es sind viele Geldgeber. Machst du das alleine, die Koordination von diesen ganzen Dingen?
Jein. Also natürlich nicht alleine. Klar gibt es halt jemanden, der in der Abrechnung zuständig ist. Und klar gibt es auch die Projektmitarbeiterinnen, die dann eben auch Projektverantwortung haben und wo ich immer mehr auch da gerne hinkommen möchte, eben genau diese vielen Aufgaben oder diese vielen Herausforderungen so ein bisschen von mir abzuwenden und zu sagen, ihr seid alle irgendwo hier in einem auch selbstführenden Team vielleicht. Ist das vielleicht ein Konstrukt, was wir irgendwie mal nochmal verstärkt angehen sollten, um halt auch mehr das Gefühl von Verantwortung und Teilhabe irgendwie zu bekommen und auch mehr das Gefühl zu bekommen, ich muss was dafür tun, dass ich meinen Arbeitsplatz eben habe. Schaffen das einige, schaffen es andere nicht. Da bin ich gerade so ein bisschen dabei, da nochmal zu gucken, wie können wir da uns auch als Gesamtteam, also wir sind wie gesagt 15 Menschen, die hier irgendwie diesen Verein tragen und es gibt einen Vorstand von 3 Menschen, die aber hauptberuflich eben irgendwo sind, die das sozusagen wirklich ehrenamtlich machen. Wie können wir das sozusagen, wie kann ich meine große Verantwortung sozusagen auf mehrere Schultern auch übergeben? Das ist gerade so das, was so im Raum steht. Ob das gelingen kann, schauen wir mal.
Wo erlebst du das so als Herausforderung oder wo sind da so die Herausforderungen, die du erlebst, gerade bei dem Verteilen von Verantwortung?
Dass zum einen natürlich nicht alle bereit sind, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Also es gibt durchaus genug Menschen, die bei uns sagen, nee, ich bin hier für den Arbeits Aufwand und habe eine Tätigkeitsbeschreibung und gehe der nach und dann reicht mir das. Wo ich aber dann wieder manchmal merke, dann ist schon auch das Wollen nach mehr. Aber dann halt, wenn es um Finanzen geht, lehnen sich die meisten dann tatsächlich zurück, wo ich sage, habe das mir auch selber beigebracht und natürlich gibt's Dinge, die man nicht alle können. Ich bin, wie gesagt, auch Sozialpädagogin. Wir hatten nichts im Studium, was irgendwie mit Finanzierungsplänen oder wirtschaftlichen Sachen zu tun hat, was mir natürlich viel oft, also gerade am Anfang, auch in die Füße fällt. Ja, und die Mitarbeitenden, die jetzt halt gerade in so Kleinstprojekten sind, wo sie halt auch alleine sind, dann müssen sie halt auch mehr Verantwortung übernehmen. Also gerade was so Sachberichte, so formale Sachen, wo ich sage, das mache ich nicht. Ich kann nicht für irgendjemanden einen Sachbericht schreiben, wo ich gar nicht weiß, worum es da geht. So, also da müssen die Leute schon selber ran. Und das ist für manche sehr herausfordernd, genau diese Aufgabe eben anzunehmen, weil sie dann doch eher die Macherinnen sind und nicht die Verwaltungsmenschen sind. Das verstehen halt eben nicht an. Da sind halt mal die Herausforderungen, weil sie das halt dann eben, was heißt nicht verstehen, will ich jetzt gar nicht unterstellen, sondern eher so dieses Empfinden zu haben, ich will das auch mithaben. Mhm. Also da ist halt dann doch ein Prozess, den wir gerade auch, der mir gerade nochmal sehr ins Auge springt, sich wirklich nochmal auch über Rollen zu klären und Erwartungen zu klären. Also Kommunikation war eine Zeit lang immer das große Zauberwort, wir müssen mehr kommunizieren, wo ich immer frage, was meint ihr denn damit?
Worüber überhaupt,
genau. Und ich glaube eher, dass es halt um Erwartungen geht. Um wirklich nochmal zu sagen, das sind die Erwartungen, die ich habe und die spreche ich auch aus und die tun vielleicht auch manchmal weh und die kann auch vielleicht nicht jeder erfüllen. Mhm. Ich glaube, dahin zu kommen, auch so eine Ehrlichkeit auf einer Sachebene zu gewinnen und das wirklich auch zu trennen, dass es nicht um Persönlichkeit geht, sicherlich spielt die immer mit dabei oder mit rein, aber dass es halt wirklich auch um Sachthemen geht und das, glaube ich, müssen wir alle irgendwie nochmal mehr lernen.
So wie du das beschreibst, hört sich das für mich so ein bisschen an wie das, was wir ja auch so in Beratungen, in Coachings immer mehr mitbekommen, so dass sich Unternehmen dahin entwickeln, mehr Selbstführung, mehr Verantwortung an Mitarbeiter zu übertragen, was ja auch so ein bisschen so der Trend ist, wie wollen wir so von neuer Arbeit, wie wollen wir zusammenarbeiten und jeder bekommt mehr Verantwortung mitzugestalten. Was würdest du sagen, welche Mitarbeiter brauchst du dann an Bord? Also was müssen Mitarbeiter mitbringen, um genau das wirklich auch zu erfüllen? Mhm.
Also ich glaube, ich muss mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wir machen das als Verein schon immer irgendwie mit drinne, dass man bei uns sich verwirklichen kann und ganz viel partizipieren kann, indem man auch sehr viel eben mitgestalten kann. Also ich glaube, das ist schon immer, gefühlt schon immer so ein Punkt in der Bewerbungskategorie, dass halt diese Bereitschaft und auch diese Offenheit, sich auszuprobieren, irgendwie dabei ist. Damals bin ich auch hier reingekommen und da wurde gesagt, du kannst hier im Prinzip alles machen, was du gerne möchtest. Du kannst dich in jeglichen Themen ausprobieren, natürlich im Rahmen der Satzung. Und bring doch einfach mal was ein. Was hast du denn für Ideen? Und am Anfang dachte ich auch immer, was? Oh Gott, das überfordert mich. Also ich glaube, das ist was ich heute tatsächlich mir auch oft passiert, dass ich gerade Praktikantin oder eben vielleicht zukünftiges Personal eben auch dann manchmal damit überfordere, zu sagen, du kannst hier alles machen, was du möchtest.
Also zu viel Freiraum dann überfordernd ist.
Genau, also ich habe schon gemerkt, dass Menschen Struktur brauchen, also schon auch, aber auch das kommunizieren müssen, in welchem Rahmen brauchen sie das. Und ich glaube, ich brauche auch Menschen, die halt wirklich auch eine gewisse Offenheit dafür mitbringen und auch eine gewisse Lust aufs Ausprobieren haben. Aber auch einen hohen Grad an Eigenverantwortung auch mitbringen, um Dinge auch wirklich von A bis B, C, X, Y, Z dann auch bis zu Ende zu bringen und dann nicht zwischendurch dann zu sagen, mir mache ich nicht mehr. Also das dann wirklich auch zu sagen, okay, ich komme gerade da nicht weiter, lass uns drüber reden. Und auch dieses Miteinander reden, ich immer wieder merke, da offen zu sein und Dinge auch mal auszusprechen, auch wenn sie vielleicht wehtun. Mhm. So. Hm.
Das heißt, was würdest du sagen, was ist eine gute Führung für dich, eine gute Führungsrolle?
Ja, die Frage habe ich mir auch schon oft überlegt und auch überlege auch fast täglich, ob ich überhaupt, sich so diese Frage selber zu stellen, bin ich überhaupt die Richtige für diesen Job oder bin ich mittlerweile auch noch die Richtige mhm. dafür? Mhm. Weil ich manchmal schon das Gefühl habe, ich bin sehr offen gegenüber den Kollegen, im Sinne einladend, auch Ideen auf den Tisch zu hauen und auch sie mitzunehmen beziehungsweise zu fragen, was habt ihr denn für Ideen, wie können wir es anders machen? Klar habe ich von meinem Schreibtischstuhl und von meiner sozusagen Fliege von der Wandperspektive vielleicht einfach ein anderes Interesse zum Teil, weil ich eben noch ganz viel eben mitdenken muss. Das vielleicht auch nicht immer so geschickt mit einer Schleife irgendwie verpacke, sondern irgendwie präsentiere und das manchen vielleicht auch vor den Kopf stößt, wo ich aber sage, das ist jetzt erstmal nur mein Vorschlag, lasst uns bitte drüber reden. Also ich sehe mich jetzt nicht als so machen wir es jetzt. Das muss ich auch lernen. Manchmal denke ich, ist es vielleicht einfacher zu sagen, so wir machen das jetzt, um es halt nicht eben basisdemokratisch bis ins Kleinste auszudiskutieren, weil ich das auch gemerkt habe, dass es natürlich nicht immer hilfreich ist und auch nicht immer von allen gewollt ist. Mhm. Sondern da auch mehr der Wille oder die Forderung heißt, entscheide das jetzt. Wo ich dann immer denke, wenn ich es aber dann entscheide, dann akzeptiert es bitte auch und fangt dann nicht wieder an zu diskutieren. Also entweder diskutieren wir es wirklich aus oder wir diskutieren es nicht aus und ich entscheide. Also das ist manchmal so, wo ich sage, da weiß ich nicht, was für mich eine gute Führungsrolle ist. Ich hätte es mir bei meinen vorhergehenden Arbeitgebern immer gerne so gewünscht, eben mit einbezogen zu werden in Prozesse. Und so versuche ich es, das halt immer irgendwie mit reinzubringen und auch nicht zu sagen, ich bin jetzt hier Leitung und bestimme, sondern bin eben irgendwie mehr Beratung und bin eben mehr Begleiterin als vielleicht auch mal mehr der Coach, weil ich eben vielleicht auch mal Methoden reinbringe, die ich eben aus meinem Background irgendwie mitgebracht habe und die sich dann doch auch mal zeigen, dass es eben mal ganz gut ist, auch mal andere Methodiken aus der therapeutischen Ecke reinzubringen und sicherlich dann das eine oder das andere Mal in Gesprächen dann auffällt, du bist nicht meine Therapeutin. Ich sage, okay, ja, bin ich nicht, aber vielleicht hilft die Frage mal, um dich halt sozusagen mal in eine andere Richtung zu bringen. Also was wir auch regelmäßig in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, die schöne Frage, wenn ich deinen besten Freund oder Freundin fragen würde, was würde sie erzählen? Und die gucken alle einen mit großen, was, weiß ich nicht. Also so das liebe ich ja dann doch sehr gerne, diese Methodiken dann irgendwie zu kombinieren und die Fragetechniken zu kombinieren und die Leute dann doch mal ein bisschen aus der Bahn zu schubsen, wo ich sage, für mich schließt sich das auch nicht aus. Wir hatten letztens auch die Diskussion, wo es gerade um diese Visionsentwicklung ging, wo dann auch kam, du bist nicht unser Coach, das muss jemand Externes machen, wo ich sage, ja, aber warum kann ich es denn nicht sein? Warum kann es nicht trotzdem irgendwie an bestimmten Momenten eben klappen? Ich glaube, da habe ich nochmal eine andere Sicht auf Leitung, als die klassische Sicht vielleicht ist. Ob das funktioniert, weiß ich gerade nicht. Das ist gerade so der Ausprobierprozess. Ist gerade ganz spannend.
Es finde ich gerade spannend, wie du das erzählst, weil ich in Coachings mit Führungskräften ja oft erarbeite, eher so eine coachende Rolle einzunehmen. Also wenn sich Führungskräfte bei mir beschweren, meine Mitarbeiter übernehmen zu wenig Verantwortung, dass wir dann so erarbeiten, wie kann ich andere Fragen stellen, um halt Mitarbeiter mehr in die Verantwortung zu ziehen. Und dann landen wir ja ganz schnell bei so einer coachenden Haltung, wie, was hast du denn schon getan, um dein Problem zu lösen, statt dass ich gleich die Lösung gebe. Aber du beschreibst jetzt so, deine Mitarbeiter finden das eher irritierend. Also ich war lange als Personalentwickler immer dagegen, dass die Führungskraft der Coach ist. Und sie ist nach wie vor so, aber so eine coachende Haltung von, ich begleite dich darin, es selber zu tun, ist ja aus meiner Sicht hilfreich.
Aber aus meiner Sicht auch. Aus meiner Sicht auch, aber tatsächlich, glaube ich, sind viele Mitarbeitenden, die aus anderen Kontexten kommen. Also ich glaube, wenn man
jemand der Gewöhnung.
Genau, also ich glaube, wenn man jemanden hat, der, ich sage jetzt mal ganz frisch vom Studium irgendwie kommt und noch keine Vorerfahrung hat oder vielleicht nur im Praktikum Vorerfahrung hat und dann hier was anderes erlebt, ich glaube, die kann man so dahin erziehen oder dahin bekommen, halt genau diesen Prozess nicht mehr als ungewöhnlich zu empfinden. Aber ich glaube, manche Menschen, also wir haben ja auch wirklich von der Altersstruktur auch Sprünge drin. Also wir haben uns, ich glaube, unsere Jüngste ist, glaube ich, 27, 28 und der Älteste geht nächstes Jahr in Rente. Also ich glaube, da ist schon auch eine große Blase drinne an Menschen, die auch aus verschiedenen Kontexten zu uns gekommen sind und die das mittlerweile auch kennen, beziehungsweise es auch Menschen gibt, die das definitiv ablehnen und sagen, oh nee, jetzt kommt die schon wieder mit ihren komischen Methoden und jetzt müssen wir schon wieder über unsere Gefühle reden und jetzt müssen wir schon wieder reden, was das mit uns macht und weiß ich nicht. Also das ist dann schon manchmal, will ich vielleicht da zu viel und überfordere vielleicht dann den einen oder die andere damit. Aber ich glaube, unterm Strich, das, was dann bei rauskommt, ist tatsächlich gewinnbringend. Und das ist das dann, was dann bei dem einen oder anderen doch ankommt und sagt, oh ja, stimmt, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. So, noch nicht mal meine,
darüber nachzudenken.
So. Genau, noch nicht mal mein privater Kontext irgendwie. Und natürlich schockiert das vielleicht im ersten Moment so oder irritiert im ersten Moment.
Mhm. Würdest du sagen, dass du dich da unterscheidest von der Führung in anderen Unternehmen? Oder glaubst du, du hast eben auch gesagt, der klassische Führungsstil? Mhm.
Also wie gesagt, da ich auch hier nicht keine Führung gelernt habe, also klassisch ist es ja so, dass man da irgendwie reinwächst in diese Position, habe ich sozusagen machen können, was ich wollte und mich auch ausprobieren können, weil ich auch einen Vorstand habe, der glücklicherweise sehr wohlwollend ist und sehr wertschätzend mir gegenüber ist und natürlich auch froh ist, dass es mich gibt, was ich auch immer wieder schön finde, was mir aber manchmal an manchen Stellen dann doch nicht hilft, weil dann habe ich doch dann die Mitarbeitenden sitzen und denke, hä, was mache ich denn jetzt so verkehrt? Und stell vielleicht eben nicht die richtigen Fragen, sondern bin dann auch nur Mensch und empfinde dann auch bestimmte Dinge einfach. Wie gesagt, ich habe gerade mit jemanden, der Geschäftsführerin eines größeren Unternehmens gesprochen und die aber dann witzigerweise dieselben Empfindungen hat und selber auch sagt, sie versucht es eben sehr viel mit einbeziehen und eben diesen Stil zu fahren, anstatt eben zu sagen, nee, wir machen das jetzt so und es bleibt dabei und wo alle unzufrieden rausgehen. Also ich glaube schon, dass da auch der Trend vom New Work irgendwie angekommen ist und da auch gerade ein Wandel passiert, gerade in sozialen Einrichtungen.
Wie hast du dich so auf Führung vorbereitet oder was tust du jetzt, um dich in Führung weiterzuentwickeln, um dich also für die Rolle auch zu qualifizieren?
Also ich bin schon immer jemand, der sich gerne auch neu oder hinterfragt und neu entwerfen ist vielleicht zu viel, aber auch gerne konsumiert und sozusagen viel liest und sich da sozusagen Ideen immer gleich entwickeln und ich jetzt aber tatsächlich auch an den Punkt gekommen bin zu sagen, okay, ich brauche doch mal ein Coaching. So, also auch da sich selber nochmal zu hinterfragen, sind die Ideen, die ich im Kopf habe, tatsächlich deckungsgleich mit denen, die ja auch mein Team vielleicht braucht. Sich da auch, also vielleicht hinterfrage ich mich auch an manchen Stellen zu viel, was es manchmal vielleicht auch für mich selber persönlich nicht einfach macht und gerade in so herausfordernden Zeiten, wie wir gerade haben, da auch bestimmte Tiefpunkte einfach erreicht werden und ich dann da mir auch die Frage stelle, okay, bin ich vielleicht doch nicht mehr die Richtige an dieser Position? Aber dann natürlich wieder Momente gibt, wo ich sage, ach, eigentlich passiert so viel Cooles gerade und viel Schönes, sei es mit euch jetzt hier zu sitzen und über die Arbeit zu reden oder eben auch, dass letzte Woche der Ministerpräsident da war oder dass halt demnächst noch ganz viele schöne Projekte trotz Corona irgendwie passieren. Also wo ich denke, da passiert auch viel Zusammenarbeit in der Stadt gerade und auch ein Umdenken bei bestimmten Personen, wo ich sage, ich suche mir jetzt einfach auch die raus, die mir und uns wohlgesonnen sind und da einfach drauf aufzubauen, anstatt sich bei denen auszubeißen, die es halt nicht verstehen wollen, können, dürfen, wie auch immer.
Wie lernst du da von anderen? Also hast du Vorbilder oder wenn du sagst, du suchst dir auch so ein bisschen Leute raus, die dir wohlgesonnen sind oder dem Verein, beobachtest du die auch, was die tun und was sie erfolgreich macht und lernst von denen oder wie machst du das?
Genau, also das ist jetzt so ein bisschen das, was ich mir jetzt so mal auf die Fahnen geschrieben habe, tatsächlich auch nochmal mehr hinter die Kulissen zu gucken bei manchen Trägern. Also wie gesagt, gerade habe ich auch gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du auch mal hospitieren bei anderen Geschäftsführerinnen oder die halt eben doch mal nochmal ein ganzes Stück weit mehr Verantwortung haben als das, was wir ja hier dann doch im Kleinen haben. Ich auch sehr viel inspirierende Frauen mir gerade irgendwie suche. Auch wie gesagt, letzte Woche in der Gästeliste waren dann tatsächlich hauptsächlich Frauen und Herr Ramelow der einzige Herr, der sozusagen in dieser Liste stand, wo ich dachte, ist gerade auch irgendwie bezeichnend, zwar irgendwie gar nicht mit Absicht, aber es hat sich irgendwie so ergeben tatsächlich. und da gerade so mein innerer Emanzipierungsprozess irgendwie nochmal sehr hoch schlägt, da halt einfach mal hinzuschauen und zu übergucken, wie machen es denn andere, und ja, schon die Ablotung irgendwie geführt ist, ähnlich oder vielleicht nicht ganz so niederschwellig, aber in die ähnliche Richtung, und ich mir gerade eher dann so Sachen abgucken möchte, wie strukturiere ich mich nochmal besser, wie kann ich sozusagen meinen Arbeitsablauf nochmal ein bisschen mehr organisiert kriegen, wie kriege ich, verpasse ich es nicht irgendwie, Absprachen, die ich vielleicht mit dem einen oder anderen getroffen habe, irgendwie, dass die mir wegrutschen, sondern dass die doch wieder irgendwie hochploppen, und sei es halt eben mit Technik, die hier auch nicht da ist, also sie ist per se da, aber es gibt hier keinen Administrator, das mache ich auch irgendwie noch nebenher, so mit Gefühlten für Menschlichkeit, also da gibt es auch noch Luft, sozusagen mehr Strukturen noch aufzubauen. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, da ist einfach noch viel Ausprobierpotenzial oder Potenzial, was wir irgendwie noch gut besser organisiert kriegen, und da gucke ich schon nochmal nach rechts und links.
Ich würde nochmal gerne dahin zurückkommen, weil ich finde, das unterscheidet euch ja als Verein von anderen Unternehmen, dass ihr ja Gelder für eure Stellen quasi organisieren müsst, ranbekommen müsst, also Geldgeber suchen müsst, damit überhaupt eure Stellen finanziert werden. Ja, wie musst du da für die Stellen deiner Mitarbeiter sorgen, und was brauchst du da auch von deinen Kolleginnen und Kollegen, von deinen Mitarbeitern, damit ihr eben Gelder ranbekommt?
Also es ist immer wieder gerade für Vereine schwierig, Personalstellen zu finanzieren. Also es ist, da wir keine Dienstleistung in dem Sinne erbringen und dafür halt eben einen Gegenwert bekommen, wie bei Unternehmen zum Beispiel. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neu verkaufen und immer wieder neue Ideen auch präsentieren. Und da brauche ich natürlich auch die Ideen der Mitarbeitenden, die eben an der Basis sozusagen sind und da vielleicht auch Dinge ihnen auffallen, die dann vielleicht für ein neues Projekt irgendwie würdig sind. Also Beispiel war ja, in den vergangenen Jahren ist uns immer viel mehr aufgefallen, dass wir, das sind wir wieder beim Frauenthema, aber alleinerziehende Frauen haben aus anderen Ländern, die nochmal einen anderen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Aber eben auch Frauen, die eben in patriarchalen Strukturen irgendwie leben, die aber, seitdem sie hier sind, auch festgestellt haben, oh, dieser westliche Lebensstil liegt uns doch irgendwie mehr und wir möchten gerne uns da draus befreien. Und somit ist dann halt auf einmal ein Frauenprojekt im Frauencafé entstanden, wo die Frauen dann auch gesagt haben, oh, wir möchten so gerne mal tanzen, wir tanzen so gerne, können aber nicht uns frei sozusagen bewegen, wenn halt die Männer dann dabei sind. Somit ist eine Frauendisco entstanden. Und wir dann zweimal im Jahr eine Frauendisco veranstaltet haben, wo wir auch hier einen hiesigen Träger als Unterstützer natürlich brauchen, weil dann natürlich die Frage ist, wie finanzieren wir die Raummiete und so weiter. Und gerade so Sachgelder sind immer irgendwie möglich. Also durch Projektfinanzierung sind Sachgelder eigentlich überhaupt kein Problem. Theoretisch könnten wir uns hier super ausstatten mit allen möglichen Sachen, weil Sachmittel irgendwie, wenn sie gut, natürlich auch begründbar sind, kein Thema sind, aber tatsächlich immer wieder die Frage nach Personalkosten sind. Festfinanzierte Personalkosten sind super selten in irgendwelchen Projekten zu finden. Vor allem, wenn es halt nur so kurzfristige Projekte oder so kleinere Projektideen sind, dann läuft es halt viel über Honorargeschichten. Und das ist natürlich dann auch, wir wollen alle unseren Lebensunterhalt irgendwie verdienen und eben nicht auf Honorar sozusagen Stückelungen irgendwie sein. Und somit ist es halt immer wieder die Herausforderung, diese großen Projekttöpfe zu finden. Und die dann halt groß heißt dann eben dann wirklich so eine Personalstelle, die dann eben mal für 50.000, 60.000 Euro im Jahr alleine ausmacht, dann zu haben und dann natürlich auch die Energie da reinzusetzen, diesen Projektantrag zu schreiben. Weil die Idee ist erstmal meistens ganz schnell gefunden, aber das dann tatsächlich runterzubrechen, zu zerlegen in Indikatoren und weiß ich nicht alles, das ist dann halt echt die Herausforderung, die viel, viel, viel Arbeit und Zeit braucht. Also so ein Projektantrag schreibt sich in der Regel so über 1 bis 2 Monate, wenn der dann auch wirklich da ist, wo ich ihn persönlich dann auch gerne hätte und er aber auch so selbsterklärend ist, dass ein Dritter, der damit überhaupt nichts anfangen kann, auch weiß, worum es geht. Und das finde ich halt schon immer sehr herausfordernd. Und dann muss man halt immer erstmal Daumen drücken, dass es dann halt auch klappt, dass wir die Zusage haben. Das ist dann auch nicht immer gleich klar. Dann auch noch Personal zu finden. In der Regel haben wir es auch schon so gehabt, dass wir eben die Idee aus dem Kreise haben und es jemand auch sagt, ich würde es dann auch machen. Aber auch das ist mittlerweile super selten geworden. Das heißt, es ist jedes Mal das Bibbern und Bangen, dass man die Zusage kriegt. Dann fängt die aber dann auch nicht zum 1.1. zum Beispiel an, sondern die finanzielle Zusage kommt dann erst im Mai. Also so hatten wir es jetzt bei einem Projekt, wo ich dann dachte, super, da muss der Verein erstmal in finanzielle Vorleistung gehen. Das ist halt auch nicht immer so gängig
und nicht
so möglich. Das heißt, wir hatten es also in der Vergangenheit auch oft, dass diese Projekte angefangen haben und dann tatsächlich aber der Förderbescheid dann gar nicht kam oder nochmal aus anderen verschiedenen Gründen eben weggebrochen ist. Und dann ist der Verein natürlich auch in finanzieller Schieflage ganz schnell. das ist was, wo ich sage, das schwingt halt immer sehr mit, dieses Risiko dann erstmal einzugehen. Und da fehlt mir manchmal auch das Verständnis oder das Verständnis dann auch von den Fördermittelgebern so zu handeln, weil sie ganz genau wissen, dass eigentlich alle Vereine, kleinere Vereine eben genau diese Strukturen gar nicht haben. Also ich habe keinen, der hier fürs Projektmanagement zuständig ist. Ich habe keinen, der irgendwie in der Abrechnung dann so 100% in dieser Projektabrechnung ist, weil jeder Fördermittelgeber auch ein anderes Modell hat von Abrechnungsformaten. Und. Also das ist halt so diese ganze Herausforderung, die ich dann immer denke, schwierig. Also auch gerade so große Geldgeber wie Aktion Mensch oder sowas haben wir mal angefangen durchzuschauen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, schaffe ich gerade nicht. Also das ist was, dann brauchst du halt wirklich auch Zeit und musst dich abschotten und da wirklich so durchgehend rein dich denken. Das ist halt die Riesenherausforderung. Und da brauche ich halt auch Mitarbeiter, die dann eben da auch Lust drauf haben, sagen, okay, lass uns wenigstens einmal kurz treffen, die Projektidee mal durchclustern und durchspielen, worum geht's eigentlich, und auch mit den ganzen Indikatoren und so ganzen Messinstrumente dann auch irgendwie mal draufzulegen oder auch dann wirklich im Kleinschrittigen zu überlegen, wie sieht ein Workshop aus, welche Methoden habe ich nicht, welche Evaluationsmodelle. Also das ist halt schon sehr herausfordernd.
Helfen dir deine Mitarbeiter bei den Projektanträgen oder sollten sie es mehr tun? Was
genau? Also zum Teil ja. Also wir hatten jetzt auch gerade Corona-bedingt zum Glück Zeit, der nicht so mit Workshops arbeiten konnte, dem habe ich sozusagen dann gesagt, pass auf, wenn du deine Stelle eben weiter finanziert haben willst, hier ist das der Antrag, los geht's, denk dir was aus und wir nimm dir die Zeit, die du jetzt einfach super gekriegt hast, und mach das. Gerade in der sozialen Arbeit ist es zum Teil schwierig, weil eben das laufende Geschäft, sage ich jetzt mal, also die normale Beratungsarbeit, es eben dann sehr schwierig macht und für den einen oder anderen dann eben vor einer Herausforderung steht, wenn ich dann noch ankomme und sage, so, ich hätte hier eine Projektidee oder einen Projektgeldgeber und los geht's, lasst uns mal gemeinsam denken. Dann ist natürlich dann der innere Druck, ich habe aber doch meine Beratungszeit noch. Wenn dann natürlich auch von unserer Seite, also uns, mir und der Vorstand, die Botschaft kommt, Leute, ihr seid hier freigestellt für diese Zeit, hilft's im Endeffekt für den Sozialarbeiter ja dann doch nicht, weil er sagt, ich weiß aber trotzdem, da stehen 5 Leute auf der Matte, die trotzdem das jetzt nicht verstehen können, dass ich jetzt für Projektgelder irgendwie zuständig sein soll. Also das ist halt immer die große Herausforderung, sicherlich auch manchmal die Überforderung, aber wo ich dann sage, gut, dann müssen wir bei dem bleiben, was wir haben, alleine schaffe ich es auch nicht, dann fällt eben manche Sachen eben dann weg. Mhm. Oder eben perspektivisch fällt dann auch mein Arbeitsplatz dann irgendwann weg.
Mhm. Wie ist das so? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja schon irgendwie alles ein bisschen unsicher dann. Wie generierst du trotzdem Sicherheit? Weil eigentlich ist mir ja als Mitarbeiter total wichtig, so viel Sicherheit wie möglich zu haben. Mhm. Wie machst du das? Das ist ja schon...
Naja, die Botschaft einfach auch Vertrauen zu haben, dass wir natürlich, also wenn ich von wir rede, rede ich immer mit dem Vorstand, weil im Endeffekt ist ja der Vorstand derjenige, der dann als Kopf ganz oben doch irgendwo steht, wo dann auch immer... wir mittlerweile auch dahin gekommen sind, dass der Vorstand öfter dann auch mal präsent ist und auch diese Botschaft sozusagen vermittelt, weil es doch nochmal was anderes ist, wenn ich das die ganze Zeit sage und sage, ja, ich bemühe mich stets und ständig und wir tun unser Bestes und an manchen Stellen gelingt uns das sehr gut, an anderen Stellen eher weniger. Natürlich auch die Idee mehr in den Kopf zu fassen, kriegen wir irgendwie Geldquellen her, die eben konstant sind. Die sozusagen nicht so ein unsicherer Faktor sind. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich halt Projekte habe, die halt 1 bis 2 Jahre Laufzeit haben, dann ist es für die Mitarbeitenden natürlich auch ganz klar, okay, bin halt nur ein Jahr oder die Zeit eben da. Und entweder gibt es ein Anschlussfinanzierungsprojekt, dann muss die Person sich eben mit einbringen. Oder sie sagt, okay, es war halt eben nur ein Punkt auf meiner Reise, den ich bei euch gewesen bin und gehe dann aber weiter. Also die Mitarbeitenden gibt es ja durchaus auch, also die wirklich auch wissen, es hat eine begrenzte Zeit und ist gut. Und die ist halt eben, die wirklich sagen, nee, wir sind hier angekommen in der Stadt und wir wollen auch hier bleiben und sein, die stehen natürlich auch, wir haben keinen Sozialplan, aber im Gedanken natürlich nochmal mehr dann enger zusammen, wo man sagt, okay, da müssen wir halt viel mehr für sorgen.
Wenn man jetzt mal so drauf guckt, also nochmal so auf das, was wir vorhin hatten, welche Mitarbeiter brauchst du? Dann braucht's ja, also höre ich jetzt ein bisschen raus, also ich brauche Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen und mitgestalten wollen und auch wach sind und achtsam sind für, oh, wo tun sich neue Felder auf? Einmal, weil ich sehe, so unsere Zielgruppe hat hier vielleicht noch einen bestimmten Bedarf und ich kenne Menschen, die das vielleicht finanzieren würden. Und ich brauche ja auch wahrscheinlich eine gewisse Unsicherheitstoleranz, also dass ich eben nicht so ganz stark auf Sicherheit baue, sondern es aushalten muss, dass nächstes Jahr meine Stelle quasi nicht finanziert ist.
Genau. Aber auch dann eben nicht nur zu sagen, ich habe die Antennen für alle auf, sondern eben dann auch zu sagen, ich bin auch bereit, einen Beitrag dazu zu leisten, weil Ideen haben wir alle ganz viele und ganz tolle und auch Finanzierungsquellen lassen sich ganz schnell aufmachen, aber wenn es dann darum geht, hier bitte Projektantrag schreiben und bitte das Ding durchdenken, dann ist die Erfahrung der letzten Jahre eben so, dass dann schnell, oh nee, das kann, schaffe ich nicht. Mhm. Und das ist natürlich dann, wo ich sage, gut, da baut sich bei mir ein Frust natürlich auf, bei den Mitarbeitenden ein Frust auf und dann kommen wir natürlich immer in so ein ziemliches blödes Konstrukt zu sagen, Sicherheit versus Unsicherheit. Also es ist schon nicht so ganz einfach. Natürlich wäre es ideal, wir hätten halt eine Stelle, die nichts anderes macht, als Konzepte schreiben, Bewerbung schreiben, Anträge schreiben. Aber die muss natürlich auch finanziert werden und das, da fängt es dann an, schwierig zu werden. Oder was heißt schwierig zu werden? Da ist sicherlich mein wirtschaftliches Wissen dann irgendwo an seinem Ende oder an ihrem Ende.
Was tut ihr als Team oder du als Teil des Teams oder auch als Leitungsrolle, was tut ihr für euch, also dass ihr ein gutes Miteinander habt?
Also wir sind sozusagen in zwei Teams mehr oder weniger aufgeteilt. Das Team, was hier vor Ort ist, setzt sich auch mal zusammen und trinkt mal einen Kaffee oder macht mal ein Schnatterchen. Oder
also hier vor Ort ist der Weltladen.
Genau, hier vor Ort, genau. Und das andere Team sozusagen, die Sozialarbeitenden, die treffen sich auch jede Woche, die lassen sich sozusagen in den Teamberatungen auch mal gut gehen, dass sie halt eben auch gemeinsam bei Essen ganz viel sozusagen transportieren. Und wir machen halt zweimal im Jahr, setzen wir uns auch mal so als kleine Runde zusammen, wo man dann halt, also Weihnachtsfeier klassisch und dann halt auch im Sommer, dass wir mal zusammen grillen und wo wir auch so ein bisschen den Druck da rauslassen, zu sagen, ihr müsst da alle bitte kommen, das ist Verpflichtung. Also das fand ich früher schon immer blöd und finde es auch sozusagen jetzt blöd. Und es ist nicht immer ganz einfach, diese beiden Teams dann irgendwie deckungsgleich zu bekommen. Wir machen einmal im Monat dann eine große Teamberatung, wo alle da sind, wo dann auch alle die Möglichkeit haben, nochmal Dinge auch anzusprechen. Was aber leider dann auch nicht so richtig funktioniert manchmal, was ich dann sehr schade finde, weil dann eben manche Sachen dann hintenrum dann doch irgendwie an mich rangetragen werden, wo ich sage, ey, ich wünsche mir sehr, dass ihr das halt in dieser großen Runde eben auch euch traut. Ihr kennt euch alle, es ist jetzt kein Nichts. Also wir sind zum größten Teil seit 5, 6 Jahren auch irgendwie zusammen. Bitte, haut's auf den Tisch und lasst uns drüber reden. Also es ist nichts Schlimmeres, als wenn dann hintenrum irgendwelche Getusche stattfindet. So. Mhm. Genau, also ich weiß, dass einige sehr freundschaftlich verbandelt sind mittlerweile, die sich auch im Privaten treffen und dass das sozusagen auch ein Pärchen ist, dabei ist, was entstanden ist sozusagen. Genau.
Wie schaffst du dann Raum oder wie schafft ihr euch miteinander Raum, auch voneinander und miteinander zu lernen?
Also wir hatten in der Vergangenheit auch immer so Teamtage, wo wir sozusagen auch wirklich nicht nur miteinander gesessen haben und geschnattert haben, sondern auch versucht haben zu arbeiten, was dann auch der Vorstand so ein bisschen mit vorbereitet. Wie gesagt, ich dann schon auch versuche, in diesen großen Teamberatungen Momente zu schaffen, wo man dann doch mal eben die Therapeutin in mir dann durchkommt und wo man dann noch mal irgendwie versucht, auch zu mixen und sozusagen da die nicht offensichtlichen PartnerInnen zusammenbringt, die vielleicht im Alltag ganz, ganz wenig zusammen zu tun haben und dann doch irgendwie was Neues voneinander auch entdecken und auch lernen können. Also das ist mir persönlich auch mal wichtig, aber kommt manchmal mehr zu tragen und manchmal auch dann aufgrund der Zeit einfach weniger, weil das braucht ja auch eine gute Vorbereitung, damit es nicht ins Bodenlose fällt. Fürs Team der Sozialpädagogen haben wir Supervisionen eingeführt, die sicherlich auch leider finanziell bedingt nur zweimal im Jahr stattfinden können als Gruppe. Genau, aber wir versuchen da auch durch Inhouse-Veranstaltungen, kleine Weiterbildungseinheiten sozusagen nochmal mehr die Menschen auch in die Verpflichtung zu bringen, irgendwo ihr Know-how und ihre Kompetenzen auch einzubringen, weil wir auch ganz viel Wert legen oder auch die Mitarbeitenden interessiert sind an Themen, die sich versuchen weiterzubilden und dann natürlich es auch gut ist, diesen Wissenszuwachs dann auch mit den anderen zu teilen.
Jetzt hast du schon eben erzählt, du hast eine große Verantwortung. Da hängt viel dran, nicht nur die Führung eines Teams, sondern auch die Finanzierung und alles weitere. Kannst du nachts gut schlafen oder liegst du manchmal voller Sorgen wach?
Jein, also anfänglich war das natürlich noch mal viel, viel mehr Aufregung, als ich angefangen habe. Mittlerweile habe ich mir halt so bestimmte Regeln irgendwie verortet, dass ich eben keinen Laptop mehr am Wochenende mit nach Hause nehme, dass ich keine E-Mails mehr am Wochenende checke, was natürlich manchmal dann doch nicht so funktioniert, weil auf meinem Diensthandy eine Verknüpfung mit meinem Postfach ist. Ja, aber auch das Handy, das Diensthandy zum Beispiel auf stumm zu stellen und ich weiß, es liegt da, also am Anfang so in den 15er, 16er Zeiten rief dann eben auch mal nachts die Feuerwehr oder die Polizei an, weil irgendwelche Sachen, da geht mir natürlich, ging mir aufs Herz und ich konnte nicht schlafen, weil ich dachte, oh Gott, wenn dieses Telefon klingelt und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung und muss jetzt irgendwo hin und weiß eigentlich gar nicht, wo dann auch die einzelnen Knöpfe sind, weil das eigentlich der Arbeitsbereich der Sozialpädagogen ist und solche Sachen, wo ich dann denke, okay, das waren so in den 15er, 16er, 17er Jahren mehr so die Themen, die es dann auch wirklich schwierig gemacht haben. Ich tatsächlich angefangen habe, Tagebuch zu schreiben und mir damals irgendwie versucht habe, jeden Tag so das Positive aufzuschreiben und rückblickend gefühlt, dass auch eine gute Zeit war und ich das irgendwie gut in Erinnerung habe. Wenn ich es mir jetzt heute natürlich nochmal durchlese und angucke und denke, nee, scheiße, eigentlich war es echt krass und wirklich viel und auch mit kleinem Kind zu Hause und alles mögliche, Ausbildung und so weiter, war es echt eine krasse Zeit. Und wo ich jetzt schon auch merke, ich merke, werde gerade ein bisschen müde, so, also innerlich müde, nicht weil ich keine Ideen mehr habe, sondern weil ich auch irgendwie merke, oh, diese Strukturen, die sich irgendwie aufgebaut haben in den letzten Jahren, mir manchmal auch zu viel werden von der Verantwortung her. Corona-bedingt natürlich jetzt da nochmal eins draufgesetzt hat, wo wir sagen, wir haben vorher nie mit Dienstanweisungen gearbeitet, weil das hat sich immer irgendwie im Gespräch ergeben, bestimmte Dinge, die ich mir so vorstelle, die wir irgendwie aufgebaut haben, Strukturen oder Dinge, die wir für die Abrechnung vielleicht brauchen, dass man dann halt mal nur irgendwelche Beipackzettel, sage ich jetzt mal, oder Waschzettel irgendwie rausgegeben hat und dann war das irgendwie nochmal ein bisschen klarer, die Rolle. Und jetzt mit Dienstanweisungen zu arbeiten, die dann auch irgendwo zu kontrollieren, also Kontrolle ist sowieso nicht meins, also wenn ich jemandem was aufgebe, erwarte ich das eigentlich, dass es gemacht wird und nicht, dass ich hinterherrennen muss und sagen muss, ey, du hast du das gemacht. Das vielleicht auch noch ergänzend zu der Frage, wie muss mein Mitarbeiter sein? Also, dass natürlich auch die Dinge, die besprochen werden, auch erledigt werden. Also das ist dann schon, wo ich jetzt auch wieder angefangen habe, Tagebuch tatsächlich zu schreiben und bestimmte Dinge auch aus meinem Kopf rauszupacken und wegzupacken und zuzumachen. Ja, also das ist gerade, ja, aber im Großen und Ganzen kann ich gut schlafen.
Okay. Ich habe jetzt gerade eben nur noch gedacht, als du gesagt hast, 2015, 16 hast du dir klare Strukturen geschaffen oder du hast die nach wie vor und trotzdem sagst du jetzt gerade, ist es wieder irgendwie, werde ich wieder so ein bisschen müde, könnte man sagen, weil das eine, 2015, 16 ist so ein bisschen Teil des Jobs und das, was du jetzt machst, diese Corona-Geschichte, diese Dienstanweisung, das ist wieder eigentlich weder Teil des Jobs, noch dein persönlicher Teil. Ist das, weil dir das einfach so schwer schwerfällt, wie.
Na, es sind so ein paar Sachen, die sich sicherlich auch in den Jahren einfach aufgestaut haben in dem Zusammenarbeit mit Menschen, also mit unseren Leuten, die jetzt auch schon seit vielen Jahren da sind, so, wo bestimmte Fragen mehr gestellt werden. Ich manchmal das Gefühl habe, wir haben irgendwie ein komisches Klima gerade, weil viel hinterfragt wird, viel irgendwie sich Personen vielleicht auch selber hinterfragen, was mache ich seit 5 Jahren in dem Job, mache ich noch das gleich gut oder braucht es jetzt vielleicht doch mal auch eine Veränderung? Wie gesagt, bei mir sind es jetzt so 7 Jahre, erfahrungsgemäß brauche ich immer so nach 7 Jahren, habe ich irgendwie so ein Loch und habe auch in der Vergangenheit immer dann irgendwie einen Job gewechselt, was ich aber auf der anderen Seite jetzt hier nicht, also war auch schon mal eine Perspektive, zu sich selber zu hinterfragen, ist es das noch oder braucht es halt eben für mich persönlich was Neues? Ja, also ich glaube, das sind so viele Sachen, die gerade so ein bisschen gefühlt, auch wenn ich so mit anderen spreche, auch so mit anderen Vereinsvorständen, Vereinsvorsitzenden, Mitarbeitenden, wo gerade viel in Bewegung ist, wo viele gerade irgendwie das Thema haben, was machen wir hier gerade, wofür treten wir an? Visionsentwicklung ist gerade irgendwie so das neue Zauberwort oder Werkstattgespräche, wo ich denke, also da passiert irgendwie gefühlt schon in den letzten Jahr, 2 Jahren irgendwie was und wo ich auch denke, gut, wenn wir unsere Liste sozusagen, unser Portfolio aufmachen, da gibt's noch Potenzial für neue Bereiche oder Bereiche, die ausgebaut werden können. Wollen wir das tatsächlich? Will das der Vorstand? Manchmal nein, manchmal nicht. Wollen wir weiter wachsen? Wollen wir das? Wollen wir es nicht? Wollen wir neue Arbeitsfelder erschließen? Also da passiert gerade eben, ist gerade ganz viel in Bewegung. Und das sozusagen dann zu managen und dann meine Rolle auch zu hinterfragen, wie hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, sich selber zu hinterfragen, wer bin ich denn in Führung? So. Bin ich denn die Person, die ich gerne sein möchte, auch bei den Mitarbeitenden? So. Warum kriege ich von meinen Mitarbeitern nicht auch meine Wertschätzung? So, warum muss ich gefühlt immer machen und kriege immer gefühlt Kritik sozusagen oder Punkte, die mir übergeben werden, wo ich sage, ich hatte in den ganzen Mitarbeitenden Gespräch nur eine Person, die hat ein Kind gekriegt und kam wieder und meinte dann, wow, wie du dich entwickelt hast. So. Also das war das einzige Feedback, so, wo ich dachte, vielleicht müssen wir das auch mal zukünftig mal diese Personalgespräche umstellen und vielleicht mal anders einsteigen und mal fragen. Hast du auch mal
Feedback bekommen.
Genau, mal andersrum fragen, was sind denn Punkte im letzten Jahr, die eben positiv andersrum eben dir aufgefallen sind. So, weil manchmal kann ich gar kein Feedback geben, weil ich die Leute gar nicht im Alltag erlebe. So. Wo ich mir dann zwar auch gedacht habe, Mensch, müsstest du eigentlich, also das habe ich mir auch schon ganz lange vorgenommen, mal so mit hospitieren, so mal einen Tag mitlaufen, so, aber zeitbedingt fiel das bisher immer noch mal wieder weg. So.
Du sagst gerade, also dich treibt die Frage um, bist du eigentlich ein guter Chef und wünschst dir mehr Feedback von deinen Mitarbeitenden. Bist du dir denn selber ein guter Chef? Also kannst du dich loben, kannst du dich wertschätzen?
Jein. Tatsächlich habe ich das jetzt auch durch Corona gelernt, da auch mal gnädig mit einem selber zu sein und selber auch mal zu sagen, hey, man hat die letzten Jahre so viel doch geschaffen und geschaffen und es ist jetzt überhaupt nicht schlimm, auch mal eben gerade nur Mutter zu sein und sich um zu Hause das Chaos zu kümmern, was so im April, Mai irgendwie anstand und da auch mal zu sagen, hey, ist nicht schlimm, wenn ich jetzt mal keine 40, 50 Stunden powere in der Woche, sondern eben gerade mal nur 20 Stunden schaffe. Auch da gnädig zu sein. Ja, das habe ich gelernt. Dann auch mal zu sagen, nee, ist auch, du hast schon echt viel coole Sachen geschaffen. So, da hat mir sicherlich auch Coaching noch mal mehr geholfen, da drauf zu gucken oder auch Fragen von anderen oder Interessierte, ja, auch so Formate wie bei euch jetzt gerade, da auch doch mal zu sagen, eigentlich hast du doch wirklich ganz viel coole Sachen aufgebaut und gefühltmäßig ist das alles so geflutscht. So. Und ja, genau.
Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Frage, die routinemäßig immer unsere letzte Frage ist. Welche Frage möchtest du beantworten, die wir dir nicht gestellt haben?
Fällt mir gerade eigentlich gar nichts so richtig ein.
Ist gefühlt alles gesagt.
Gefühlt ist alles gesagt. Gefühlt kann ich immer viel reden und viel erzählen und es immer auch ganz gut darstellen lassen. Und innerlich dann manchmal denke ich dann doch, also manchmal zweifle ich doch sehr an mir. Da wäre dann die Frage, was ist aus euren Erfahrungen, ist das normal? Also kennt ihr das von anderen Führungsmenschen auch tatsächlich, dass sie auch Selbstzweifel haben und nicht immer
der Power...
Die sind dann die schönen Figuren, die oben springen und also das fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, die Leitfiguren von Unternehmen oder Vereinen stehen irgendwie ganz oben und so die Menschlichkeit geht verloren irgendwie und es ist alles irgendwo... Also gerade diese Selbstzweifel, ne, die man sich dann irgendwie hinterfragt, das auch zuzulassen, so Menschlichkeit zuzulassen und auch mal Fehler zuzulassen oder auch mal zuzulassen, dass man auch mal vielleicht eben einen schlechten Tag hat und mal ausflippt oder eben mal bestimmte Dinge sagt, die man vielleicht am nächsten Tag sagt, oh, warum habe ich das jetzt gemacht? Aber das ist mir immer wichtig auch zu sagen, okay, man darf sich auch entschuldigen.
Genau.
Man darf sich auch als Chef mal entschuldigen. Mhm. Und das habe ich in meiner Vergangenheit, in meinen Arbeitskontexten nie erlebt.
Dass sich Chefs bei dir entschuldigt haben.
Genau. Mhm. Sondern es war immer nur so ein Fordern, Fordern, Fordern und weniger auch mal ein Fördern. Oder eben mal ein gutes Wort zu bekommen und auch mal irgendwie menschlich zu sein und auch zu sagen, Verständnis zu haben. Also
da versuchst du etwas anders zu führen und was anderes reinzubringen. Mhm. Ja.
Dann kommt vielleicht die Mütterlichkeit durch, die dann irgendwie vielleicht an manchen Stellen vielleicht unangepasst ist. Aber ich glaube, wir sind auch im sozialen Bereich auch alles irgendwie Menschen, die diesen Beruf angefangen haben, aus bestimmten persönlichen Beweggründen heraus, die sicherlich auch mit eigener Vergangenheitsbewältigung zum größten Teil zu tun haben. Und wo man natürlich auch hier viele Menschen vereint hat oder wir vereint haben, die auch eine Persönlichkeit einfach haben und die sich vielleicht in anderen Kontexten auch nicht so wohlgefühlt haben oder sich nicht so reingefunden haben, wie sie es hier können. Und genau.
Wobei man vielleicht abschließend sagen kann, dass der Appell an die Menschlichkeit und dieses, vielleicht geht das ja auch anderen so, ja eigentlich genau der Beweggrund ist, warum wir heute hier mit dir sitzen und uns mit anderen Führungskräften zusammensetzen, weil wir glauben ja auch, das, was wir erlebt haben oder was wir an uns ja auch erleben, ist genau das. Ich glaube, dass es ganz vielen so geht wie dir und dass aber einfach irgendwie keiner drüber spricht. Mhm.
Genau.
Danke dir.
Vielen Dank für das Interview.
Das war unser Gespräch mit Stefanie von Schrankenlos. Wie ihr gehört habt, haben wir das Gespräch bereits im letzten Sommer aufgenommen. Im letzten Jahr gab es eine Phase, in der es zwischenzeitlich gar nicht so kritisch war, sich in Präsenz zu treffen, und die haben wir genutzt und durften Stefanie persönlich kennenlernen. Wir danken dir für das offene und ehrliche Gespräch und für den ausführlichen Einblick, den wir in die Vereinsarbeit gewinnen konnten. Wenn ihr mehr zu Schrankenlos erfahren wollt, dann schaut doch mal unter www.schrankenlos.net vorbei. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt oder über diesen Podcast, dann schaut doch mal unter www.insights2grow.de oder hinterlasst uns gerne Kommentare, Sternchen, abonniert den Podcast, und wir freuen uns aufs nächste Interview.